Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der ziemlich gut weiß, wie unser Gehirn funktioniert, als promovierter Neurowissenschaftler und Hirnforscher. Guten Morgen und herzlich willkommen, Henning Beck.
Guten Morgen, freut mich sehr.
Wenn wir uns unser Gehirn in einer Extremsituation angucken, Herr Beck, nehmen wir die Hitze von heute. Wie verändert sich unsere Wahrnehmung?
Ja, das Gehirn leidet schon ein bisschen. Also man fühlt das ja auch, als würde das Gehirn noch ein bisschen mehr matsch werden, als es ohnehin schon ist. Und das liegt auch daran, dass der Körper die ganze Zeit versucht, das Gehirn runterzukühlen und das kostet okay. Energie. Ja.
Also das wäre auch meine Selbstdiagnose gewesen, dass ich irgendwie da oben matschig werde. Ich muss mir da keine Sorgen machen, das passiert anderen Leuten auch.
Also erstmal ist das Gehirn generell schon recht matschig, so. Und dieses Gefühl, dass man auch wirklich nur noch schwerer denken kann, wenn jetzt die pralle Sonne auf das Haupt knallt, das liegt tatsächlich daran, dass der Körper versuchen muss, das Gehirn in einer Temperatur zu halten. Das heißt, ja. Er braucht Energie, um das zu kühlen. Genau, und das fällt uns dann eben ein bisschen schwieriger, alles das Denken dann. Ja.
Diesen Aspekt werden wir mit Ihnen vertiefen heute noch im Programm, und zwar in der zweiten SWR 1 Aktuellstunde mit Rainer Hartmann. Ich würde nochmal gerne auf die Sache mit dem Matsch kommen, weil Sie gesagt haben, unser Hirn sei sowieso matschig. Ich dachte immer, das sei eine ausgeklügelte Konstruktion.
Das ist es auch. Das Interessante ist allerdings, wenn man das Gehirn so aufschneidet und von außen drauf schaut, dann sieht man, ja, das ist relativ fest, möchte ich mal sagen, aber man sieht nicht, wie es denkt. Also bei anderen Organen, da sieht man, wie das funktioniert. Bei einem Herz, da siehst du, das pumpt. Bei einer Lunge, da siehst du auch Blasebalg. So. Ja. Bei einem Gehirn siehst du gar nichts. Da musst du halt versuchen rauszufinden, wie dieses Ding Gedanken und Erinnerungen hervorbringt. Von außen ist das gar nicht so sichtbar.
Aber man kann doch Hirnareale sichtbar machen und ableiten, dass jetzt ein bestimmtes Areal aktiver ist als ein anderes?
Oder genau.
Täusche ich mich da?
Genau, also es gibt da Methoden, Techniken, wie man jetzt sozusagen dem Gehirn von außen beim Denken zuschauen kann. Das ist häufig indirekt. Man misst, wo das Blut lang fließt. So nach dem Motto, wo viel Blut ist, wird viel gedacht. So muss nicht immer stimmen, aber diese Techniken sind immer indirekt so ein bisschen. Ja. Also man versucht so hinter die Kulissen da ein bisschen zu schauen.
Hirnforschung ist ja eine total spannende Angelegenheit. Wo denken Sie, gibt es, was die Forschung angeht, die größten Fortschritte in den letzten Jahren?
Also gerade in den letzten Jahren stellt man fest, das Gehirn tickt anders, als wir das immer dachten. Also diese Art, wie es Informationen verarbeitet, ist anders, als wir uns das beispielsweise vor 20 Jahren vorgestellt haben.
Was ist da anders?
Ja, also es ist so, dass das Gehirn, so wie das Gehirn ist, das denken wir gerade. Es ist nicht so, dass ein Gedanke irgendwo im Gehirn drin ist oder ich speichere den irgendwo ab. Es ist vielmehr die Art, wie dieses gesamte Gehirn in diesem Moment einen Zustand annimmt. So, und wie diese Dynamik entsteht, wie es solche Zustände annimmt, das haben wir noch gar nicht so gut verstanden. Und da brauchen wir wahrscheinlich Informatik, Mathematik, sowas, um das besser zu beschreiben. Weil ein Hirnforscher alleine, ein Biologe, wird nicht reichen.
Aber ich brauche doch eine gewisse Systematik innerhalb meines Gehirns, sonst würde ich ja im Chaos versinken.
Genau. Und deswegen hat das Gehirn sich das auch schön eingeteilt, hat einige Regionen, die für gewisse Aufgaben zuständig sind. Aber das ist so ein bisschen wie in einem Orchester. Da gibt es auch Streicher, Blechbläser und so, die können bestimmte Sachen gut. Aber die Harmonie, die Melodie entsteht, wenn alle zusammenspielen. So im Gehirn auch.
Irren ist nützlich. Das ist der Titel des aktuellen Buchs von Henning Beck, promovierter Neurowissenschaftler und Hirnforscher. Warum Irren nützlich ist, werden wir im Lauf der Sendung noch klären. Lassen Sie uns, Henning Beck, vorab das Gehirn ein bisschen aufdröseln. Wiegt im Schnitt 1,4 Kilo, korrekt?
So um den Dreh, ja.
Männliche Gehirne sind schwerer als weibliche?
Ja, das liegt daran, dass Männer größer und schwerer sind und mehr Masse braucht auch mehr Hirn, um diese Masse zu steuern.
Sozusagen. Bedeutet aber nicht, dass Männer intelligenter als Frauen sind?
Im Schnitt nicht. Man findet bei Männern häufig mehr extrem kluge, aber auch mehr extrem doofe. Und das mittelt sich dann über alle gesehen raus.
Ja. Das ist wissenschaftlich gesichert?
In der Tat. Ja, man findet, ja? Genau. Also man durch die Art, wie ein männliches Gehirn quasi so strukturiert ist, findet man häufig extremere Ausreißer.
Aha, nach oben und nach unten.
Genau, in beide Richtungen. Aber die Größe allein heißt noch lange nicht, dass ich gut denken kann, sozusagen.
Ja. Wenn wir gerade dabei sind, es galt ja immer als eine gesicherte Lebensweisheit, dass männliche und weibliche Gehirne komplett unterschiedlich ticken. Stimmt das überhaupt?
Naja, also die haben schon bei bestimmten Aufgaben unterschiedliche Arten, das anzugehen. Also wenn man typisch hört man ja dieses räumliche Vorstellungsvermögen. Da stellt man in der Tat fest, unter Laborsituationen können das Männer besser. Das heißt aber noch nicht, dass man sich auch in der Wirklichkeit auch besser zurechtfindet. Aha. Also wenn man jetzt nach dem Weg fragt, würden Männer ein bisschen andere Strategie nutzen, um den Weg zu beschreiben. Die würden sagen, die zweite links, die dritte rechts und dann geradeaus. Und die Frau würde eher so, ja, an dem Brunnen links, am Schuhgeschäft rechts, an der Eisdiele links oder so. Aha. Oder an jedes andere Geschäft. Aber die Strategien sind unterschiedlich, aber das zeigt nur, das Gehirn hat viele Wege, um zum gleichen Ziel zu kommen. Wie schön es da ist. Ja?
Okay, also was das Räumliche angeht, sind Männer offenkundig ein Stück weit im Vorteil. Gibt es irgendwas anderes, wo die Frauen im Vorteil sind?
Also im Labor, muss ich wieder dazu sagen, findet man häufig, dass Frauen eine höhere Sprachflüssigkeit haben. Also sie finden mehr Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beispielsweise. Aber auch hier wieder, in der Wirklichkeit stellt man fest, Männer und Frauen reden gleich viel im Schnitt am Tag und kommunizieren auch ähnlich intensiv sozusagen. Ja. Also die Wirklichkeit verwischt häufig die minimalen Unterschiede, die man im Labor hat.
Ja. Schwimmt unser Gehirn?
In der Tat, es ist gut gepolstert von einer Flüssigkeitsschicht drumherum. Also es ist als würde das Gehirn permanent in so einem Wasserbottich schweben. So muss man sich das vorstellen. Das ist praktisch.
Also wie ein Fötus im Fruchtwasser?
So ein bisschen, weil der Vorteil ist, wenn es jetzt irgendwo anliegen würde an einem Knochen, dann würde es die ganze Zeit dagegen rubbeln und die ganze Zeit sich aufscheuern. Das hat ein Gehirn nicht so gerne. Und deswegen ist es gut gepolstert mit so einer Flüssigkeitsschicht drumherum. Das merkt man übrigens, wenn man den Kopf so hin und her wackelt. Dann merkt man manchmal, wie das so ein bisschen verzögert. So mitwackelt im Kopf.
Ja. Ja. Das Hirn ist das wichtigste Organ des Menschen. Bedeutet.
Ja. Gut, also klar, ohne Leber komme ich auch nicht klar.
So, also. Okay. Dann formulieren wir es anders. Gehört zu den wichtigsten Organen.
Ja, so kann man das sagen.
Und steuert was alles?
Eigentlich alles, was. Also ich würde fast sagen, es gibt so gut wie keine Körperfunktion, die nicht irgendwie vom Gehirn beeinflusst wird. Ob das jetzt gerade die Schweißproduktion ist oder die Verdauung oder Gedanken oder Wahrnehmung oder so. Also eigentlich sind alle Körpervorgänge mehr oder weniger mit dem Gehirn vernetzt, weil das Nervensystem ist überall.
Aber das eine läuft bewusst ab, das andere läuft unbewusst ab, das dritte dann im Unterbewusstsein oder wie hat man sich das vorzustellen?
Genau, also es gibt einige Vorgänge, die passieren sozusagen unterbewusst, ohne dass wir die steuern. Körperfunktionen, Herzschlag, Atmung, das ganze Programm. Wer darüber ständig nachdenkt, da wirst du ja bekloppt, wenn du das alles noch mitdenken müsstest. So, deswegen ist das alles schön ausgelagert. Und diese höheren Hirnfunktionen, also bewusst wahrnehmen, Sprache, ich rede gerade, ich mache mir Gedanken, da braucht man ein bisschen mehr Grips im Gehirn dafür. Ja.
Henning Beck, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, Neurobiologe, Neurowissenschaftler, Hirnforscher, ein Mann, der in Frankfurt lebt.
Genau.
Aber von der Bergstraße kommt.
Genau.
Das ist Südhessen.
Südhessen, genau. Kurz zwischen Darmstadt und Heidelberg.
Ja. Klingt nach Wein.
So ist das auch. Wo die Sonne permanent scheint und wo Karl der Große sagte, hier fängt Deutschland an, Italien zu sein.
Okay, ab wann war Ihnen klar, welchen beruflichen Weg Sie gehen werden?
Oh, also ich komme aus einer naturwissenschaftlichen Familie. Also der Hang zur Naturwissenschaft, menschlicher Körper, das war schon immer da. Und das Gehirn hat eigentlich mich schon immer fasziniert. Und so kam das dazu, ja.
Studium in Tübingen?
Genau, da war ich dann viele Jahre in Tübingen. Genau, Biochemie studiert in Tübingen.
Schwerpunkt?
Ja, das war dann zum Schluss auch Neurowissenschaften. Also ich war dann in der Zellbiologie und dort haben wir untersucht, wie sich Nervenzellen verhalten. Genau, und da war ich dann einige Jahre gewesen im schönen Tübingen.
Dann ein Jahr Kalifornien?
Dann war ich erst noch zwei Jahre in Ulm, die Doktorarbeit dort fertig gemacht. Genau, und dann war ich ein Jahr in Berkeley in Kalifornien gewesen.
Was haben Sie da gemacht?
Das war da habe ich gesagt, jetzt muss man was anderes machen. Thema, das Gehirn auf Trab bringen, mal was Neues ausprobieren. Und das war so ein bisschen so, ja, ich habe für so kleinere Firmen dort gearbeitet. Wir haben überlegt, wie kann man sozusagen das Wissen vom Gehirn nutzen, um noch kreativer zu sein, neue Ideen zu entwickeln oder auch Sachen zu präsentieren. Genau, das war ganz schön, mal was anderes zu machen.
Spannende Zeit?
In der Tat, ja, weil die Leute ticken da ein bisschen anders, ein bisschen offener, ein bisschen, ja, so probieren was aus, so von der Mentalität. Das hat mir sehr gefallen.
Ja. Warum sind Sie nicht dort geblieben? Immerhin war ja Obama damals noch Präsident.
Ja. Ja, das wäre heute wahrscheinlich schwieriger, dort zu bleiben. Die kalifornische Mentalität ist in der Tat sehr, sehr locker, aber auch sehr, sehr neugierig, sehr wissbegierig, sehr, sehr gebildet auch. Genau, aber ich habe gesagt, in Deutschland ist es auch schön. Warum nicht?
Sie hätten ja dann zwei Möglichkeiten gehabt, entweder in der Universität eine entsprechende Karriere zu machen oder zu einem Pharmakonzern beispielsweise zu gehen, irgendeine Firma. Sie haben sich für einen anderen Weg entschieden. Welchen?
im Prinzip so beides ein bisschen. Also ich hatte das Glück, dass ich durch Science Slams, so wissenschaftliche Vortragsturniere sozusagen, viel rumkam und meine Forschung präsentieren konnte. Ich habe festgestellt, das macht mir Spaß. Also darüber zu sprechen, wie das Gehirn funktioniert. Wissenschaft ist viel zu wichtig und zu schön, als dass man die im Labor lassen sollte. Genau, und das mache ich jetzt. Also dazu Bücher zu schreiben und darüber zu berichten. Immer noch den Kontakt zur Wissenschaft zu halten, beispielsweise in Frankfurt jetzt. Aber auch die Möglichkeit zu haben, ja, Leuten davon was zu erzählen, die sonst nicht so direkt damit in Berührung kommen. Ja.
Aber diese Kombination ist Ihnen wichtig, dass sozusagen der Hintergrund seriös und wissenschaftlich fundiert ist und das Ganze dann halt in einer unterhaltsamen Form präsentiert wird.
Genau, das ist so auch das, was Wissenschaft ja auszeichnet. Ja, wir haben keine Fake News, wir haben Real News, ja, wir haben echte Fakten, Wissenschaft. So. Und die ist schon spannend genug, da muss man gar nicht so viel dazu erfinden oder so. Da erzählt man, wie das ist und das kann man ja trotzdem locker so machen, dass es Leute verstehen, weil wir machen ja Forschung für die Menschen. Ja, wir wollen die Welt verändern und dann muss man es auch so berichten können.
Kann man mit Science Slam Kohle verdienen?
Na, die Idee vom Science Slam ist, dass man seine Wissenschaft Leuten zeigt, die sonst nicht so viel damit zu tun haben. Das macht man nicht für Geld, sondern aus Spaß an der Freude.
Ja, ja. Aber irgendwie müssen sie ja ihre Miete bezahlen.
Genau, ja, also entweder dadurch, dass ich jetzt beispielsweise Vorträge jetzt halte für auf Kongressen oder sowas. Ja. Und das ist halt das Schöne, dass ich da so ein bisschen frei bin in der Art, wie ich mir das organisiere.
Wir wissen, das menschliche Gehirn wiegt im Schnitt 1,4 Kilogramm, ist auf höchst wundersame Art und Weise konstruiert. Henning Beck, Neurowissenschaftler und Hirnforscher. Es gibt das Großhirn und das Kleinhirn. Wofür ist das eine, wofür das andere da?
Erstmal ist wichtig, das Kleinhirn ist zwar kleiner als das Großhirn, hat aber fast genauso viele Zellen und genauso große Oberfläche. Aha. Und die haben sich die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt. Das Kleinhirn übernimmt so den Autopilotenmodus, so Routinetätigkeiten, so Bewegungsabläufe zu optimieren. Und damit das Großhirn nicht die ganze Zeit denken muss, wo steht welcher Muskel, welche Sehne ist wie angespannt, macht das Kleinhirn. Und das Großhirn haben wir mehr Platz für die wichtigen Sachen, also zum Denken, so bewusstes
wofür
Denken.
Wofür ist der Hirnstamm da?
Der Hirnstamm reguliert so diese grundlegenden Körperfunktionen, Atmung, so gewisse Grundreflexe, Verschaltungsstationen für solche.
Also wenn der nicht mehr funktioniert, ist man tot.
Das ist also Hirnstamm ist eine schlechte Region, um da sich was einzufangen. Also das kann dazu führen, dass man entweder tot ist oder wenn in anderen Regionen in diesem Gebiet was schiefläuft, gibt es so Lock-in-Patienten, die dann sozusagen gefangen sind in ihrem Körper und keine schöne Vorstellung.
Also hochdramatisch, weil irgendwie von außen betrachtet denkt man, die kriegen überhaupt nichts mit, weil sie sich nicht mehr äußern können. Die kriegen aber alles mit und können nicht kommunizieren.
Genau. Da sieht man, wie wichtig dieses Zusammenspiel im Gehirn ist. Also da ist einer nichts ohne den anderen. Wenn der Hirnstamm ausfällt, ist es schwierig für das Großhirn, sich zu artikulieren, umgekehrt. Und deswegen, ist es so ein fein austariertes Wechselspiel der Regionen.
Dann gibt es das sogenannte limbische System. Wofür braucht man das?
Das limbische System ist ein bisschen das, wovon man keine Ahnung hat, wie es genau funktioniert. Und dann sagt man, das ist im limbischen System so ein bisschen. Das ist eine nicht so ganz anatomisch scharf abgegrenzte Region, die verantwortlich ist für Erinnerungsbildung, Gefühlseinschätzungen, auch so ein bisschen Regulation von Körperfunktionen, von Emotionen. Also zum Beispiel, wenn der Angstschweiß mir die Stirn runtertropft oder ich schweißnasse Hände kriege oder sowas. Das reguliert das limbische System. Aber das ist nicht so scharf abgrenzbar wie jetzt so ein Kleinhirn.
Das sind aber automatisch ablaufende Prozesse, die ich willentlich gar nicht beeinflussen kann?
Ja, ein bisschen. Also man zum Beispiel so grundlegende Funktionen kann ich nicht steuern. Ekel zum Beispiel. Ekel, eine sehr starke Emotion, kann ich nicht steuern. Aber ich kann steuern, wovor ich mich ekel. Also ob das jetzt Schimmelkäse ist oder ein Mettbrötchen. Ja, oder eine indische Freundin von mir fand es unfassbar eklig, dass Deutsche Mettbrötchen essen. Also das konnte sie sich gar nicht vorstellen. Wohingegen ich mir nicht vorstellen kann, in so eine Heuschrecke zu beißen.
Das muss aber doch anerzogen sein. Man kommt ja nicht mit einem Ekel vor Mettbrötchen bzw. Heuschrecken auf die Welt.
Genau. Das Ekelgefühl, was dann abläuft, ich rümpfe die Nase und so, das ist konserviert, sagen wir, das ist angeboren. Aber wovor wir uns ekeln, das ist kulturell dann geprägt.
Was in unserem Kopf passiert, warum es passiert, wie es passiert, darüber reden wir in SWR1 Leute heute Vormittag mit dem Neurowissenschaftler und Hirnforscher Henning Beck. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, seinen Tag zu verbringen. Man macht entweder das immer Gleiche oder man setzt sich und sein Hirn neuen Situationen aus. Also, in unserem Fall neue Situation. Wir haben uns um irgendwie 21:30 das erste Mal gesehen, wissend, dass wir ab 10 live auf Sendung gehen werden. Was passiert da in unseren beiden Köpfen?
Das ist in der Tat eine Herausforderung für unser Denken. Denn Menschen, auf der einen Seite mögen sie Routinen, also eingespulte Abläufe und Muster. Und auf der anderen Seite mögen sie es aber manchmal auch, da so ein bisschen das zu brechen und da rauszukommen. Also ja. Und so ein bisschen neugierig zu sein, was ist da auch. Das heißt, es ist immer eine Herausforderung, wenn ich jemand Neues sehe und mit dem zusammenarbeite. Aber das hält auch jung. Das hält auch in gewisser Art und Weise neugierig. Und macht es sehr spannend.
Ja. Aber was passiert dann auf, es muss ja auf der intellektuellen genau. Ebene irgendwas passieren ja. Und auf der emotionalen Ebene muss ja auch was passieren, damit wir da irgendwie eine gemeinsame Form genau. des Miteinanderredens finden.
Also erstmal muss man den anderen persönlich einschätzen. Also diese erste Einschätzung geht sehr schnell, innerhalb von wenigen Sekunden schätzen ja. wir den anderen ein, wie ist der uns sympathisch, wie tickt der so ein bisschen. Genau, und dann muss man versuchen sozusagen sich so ein bisschen einzugrooven, den anderen so besser kennenzulernen, sich auf so ein gemeinsames Ablaufschema einzurichten. Wir haben ja auch ein Schema in dieser Sendung, das wir sozusagen ja. bearbeiten. Genau. Und das Beste ist dann, wenn man dann so ein bisschen so in so eine Synchronisierung kommt. Also wenn hier ich Fragen bekomme, sie stellen Fragen, ich gebe die Antworten und ja. so. Genau. Und wenn, dann stellt man fest, dann mögen sich Menschen besonders gerne, wenn die sich so ein bisschen spiegeln in ihrer Art. Wenn man so den anderen so ein bisschen antizipiert und so sich ja. so Bälle zuspielt.
Das heißt, wenn man sich dann auch, unterstelle ich jetzt mal für unseren Fall, wenn man sich halbwegs sympathisch ist, ja. vereinfacht das die Geschichte enorm.
In der Tat. Also die, weil das ist sozusagen so ein Treibstoff, wie so ein Schmiermittel für gute Gespräche, für ja. Gutes soziales Miteinander. Und genau diese Sympathie, das ist auch so ein bisschen, dass wir sehen, dass der andere so ein bisschen das vorwegnimmt, was wir auch schon sowieso wollten. Also so ein bisschen, ich habe so eine Ahnung, welche Frage sie stellen möchten. Ich gebe so die Antwort, die so dazu passt und so. Und genau dieses Wechselspiel stellt man häufig fest, wenn sich Menschen treffen, dann sagt man, das war ein gutes Gespräch oder ein
und
gutes
Treffen.
Und damit
vermittelt sich auch ein Gefühl einer gewissen Sicherheit.
Genau. Eines gewissen Vertrauens. Ja, ich muss dem anderen ein bisschen entgegenkommen, ich muss ihm die Hand ausstrecken, so ein bisschen was zeigen. So. Und wenn der das mir dann erwidert, dann finden wir das schön. Das ist so ein Vertrauensvorschuss und ein Geben und Nehmen.
Gibt auch den gegenteiligen Fall, der Gott sei Dank nicht sehr oft passiert, aber den gibt es, dass zwei Menschen aufeinandertreffen, Moderator plus Gast, und beiden ist nach 2 Sekunden klar, eigentlich können sie nicht miteinander.
Tja, zum Glück ist das in diesem Fall hier anders. Ja. Aber in der Tat, also man stellt fest, weil die Art, wie wir denken, ist auch die Art, wie wir mit anderen kommunizieren. Und wie wir kommunizieren, das ist, wirkt sich wieder darauf aus, wie andere denken. Wie so Puzzleteile. Ja? Ja. Und weil Menschen unterschiedlich ticken und ihnen anderes wichtig ist, kommt es eben genau manchmal zu solchen Sympathien oder Antipathien. Weil Menschen sind nie alleine, sondern immer in der Gruppe denkend. Ja?
Sie haben Ihr Buch genannt, Irren ist nützlich. Warum um alles in der Welt ist Irren nützlich?
Weil eine perfekte Welt ohne Irrtum extrem langweilig wäre. Und nur dadurch, dass das Gehirn manchmal so ein bisschen was probiert, ohne vorher zu wissen, ob es funktioniert, dadurch, dass sich ein Fehler traut sozusagen, gibt es auch den Raum für Freiheit, für Kreativität, für neue Sachen.
Ist das eine Vermutung, die Sie philosophisch jetzt in die Welt geben, oder ist es wissenschaftlich fundiert?
Das Gehirn, was wissenschaftlich fundiert ist, ist, dass das Gehirn sozusagen diesen Fehler systematisiert. Also das Gehirn versucht nicht alles fehlerfrei abzuspulen, sondern das Gehirn behält sich immer so die Möglichkeit, dass auch mal was passiert, was ein bisschen unvorhergesehen ist. Ja. Denn das Gehirn ist jetzt keine Maschine, wo eins nach dem anderen abgearbeitet wird. Es kommen viele Möglichkeiten durcheinander und eine kann sich durchsetzen. Und das kann dazu führen, dass was komplett Neues, Tolles passiert, kann aber auch im Griff in die Tonne sein.
Ja. Mir ist gerade vorhin, ich habe es Ihnen erzählt, Folgendes passiert. Ich hatte eine gelbe Meldung, Vorsicht auf der A8, irgendwas. Dann kommt eine Musik und ich gucke nach einer Minute wieder auf diesen Schirm und sehe gelb, Vorsicht auf der A8, und wusste in dem Moment nicht, ob ich die erste Meldung weggedrückt habe und jetzt eine zweite aufgeploppt ist, oder ob das noch die erste war. Was bedeutet das? Und also, was lässt es für Rückschlüsse über mein Hirn zu?
Erstmal ist das Gehirn noch völlig funktionstüchtig, was ich hier bestätigen kann.
Vielen Dank.
Zweitens sieht man auch, was dem Gehirn wichtig ist. Also dem Gehirn sind keine Buchstaben oder Wörter wichtig, die man vorliest, sondern Bilder und Muster, die man dazu erzeugt. Und deswegen solche Sachen, die man manchmal vorliest, Namen von anderen Menschen, die man zum ersten Mal sieht, die man dann sofort wieder vergisst, weil das für das Gehirn nicht wichtig ist. Für das Gehirn braucht keine Daten und Fakten wie ein Computer. Das Gehirn braucht Geschichten und Bilder dazu, und die behalten wir uns dann.
Das bedeutet, ein gut funktionierendes Gehirn ist auch eine perfekte Sortiermaschine in wichtig und unwichtig?
Also perfekt ist das Gehirn erstmal nie. Es versucht immer, das so optimal wie möglich zu lösen, schafft es aber in der Regel nicht, weil dadurch bleibt es anpassungsfähig. Wenn es perfekt wäre, wäre es fertig. Und wenn eine neue Situation kommt, funktioniert es dann eben nicht mehr so gut. Anpassungsfähigkeit heißt nur, dass du auch was ausprobierst. Aber es stimmt genau das. Es kommt gar nicht darauf an, sich alles zu merken und zu speichern, sondern intelligente Menschen, clevere Menschen benutzen ihr Gehirn besonders wenig. Sie sortieren nämlich viel aus. Sie konzentrieren sich auf die wichtigen Sachen. Sie sortieren den Schrott weg. Und das ist eigentlich viel wichtiger in unserem Leben, als sich alles zu behalten und fehlerfrei zu funktionieren.
Gibt es Krankheitsbilder, wo der Schrott drin bleibt? Also das Erste, was mir jetzt spontan eingefallen ist, dass es Formen von Autismus gibt, wo die Leute, die größten und unwichtigsten Details abgespeichert haben, also die Menüfolge der letzten 30 Jahre beispielsweise?
Ja, das sind so Sonderfälle. Davon gibt es gar nicht so viele. Aber das zeigt auch ein bisschen, dass da gerät manchmal so ein bisschen was ins Ungleichgewicht. Also der Vorteil, sich alles behalten zu können, ist gar nicht so groß, wie der Vorteil, clever zu sortieren. Ja, und das Gehirn wird dann auch ein bisschen überlastet. Das hat man ja auch so im Alltag, wenn man viele Nachrichten hat, viele Meldungen hat, immer ist irgendwas, dann braucht man irgendwann eine Pause. Und genau in dieser Pause verdauen wir das Wissen und machen daraus was Neues. Ja.
Es gibt Schockmeldungen, wo plötzlich man das Gefühl hat, das eigene Gehirn setzt aus, keine Ahnung, schrecklicher Verkehrsunfall oder ich kriege die Mitteilung eines Lottogewinns. Was passiert im Hirn eines Fußballers, der vor 80.000 Zuschauern am Elfmeterpunkt steht und den entscheidenden Elfmeter vor sich hat?
So, da muss das Gehirn eine biochemische Scheuklappe anlegen. Da muss es sich auf das konzentrieren, was da zu leisten ist. Und das tut es, indem es einen Botenstoff ausschüttet. Dopamin ist das. Ja. Und das wirkt, oder auch Noradrenalin. Und diese Botenstoffe wirken wie so, werden so ausgeschüttet, wie so eine Gießkanne über das gesamte Gehirn und führen dazu, dass wir eingeschränkter denken, uns auf das konzentrieren, was wirklich anliegt. Wie so eine Scheuklappe.
Also das, was der Volksmund Tunnelblick nennt.
Genau, das ist dann in der Tat so. Man kann dann messen, dass man nur noch die konkrete Aufgabe wahrnimmt und das drumherum sozusagen ausblendet.
Ja. Das gilt dann auch beispielsweise für einen Konzertpianisten, der auf die Bühne geht, schwere Klavierstücke vor sich hat und weiß, da unten im Publikum sind 1.000 Leute, die für ihn, keine Ahnung, 50 oder 100 Euro bezahlt haben.
Genau. Das Interessante ist, man kann sogar messen, dass Pianisten vor Publikum kräftiger in die Tasten drücken, als wenn sie alleine spielen, auch unterbewusst, weil sie unter diesem Druck stehen, sozusagen Leistung bringen zu müssen. Das Problem ist dann häufig, dass es dann zu so einem Blackout kommen kann. Also, dass man dann so überdreht ist und dann so aus dem Rhythmus rausfällt, weil man diese Muster sozusagen des Gehirns zu stark überdenkt und dann denkt man, bloß nicht an den Pfosten schießen, bloß nicht verspielen. Und dadurch wird dieses Muster so stabil, dass es gerade genau dieses paradoxe Muster dann passiert. Und dann schieße ich gegen den Pfosten.
Ja. Apropos Blackout, also jemand fährt mit dem Auto, macht einen Fehler oder ein anderer Autofahrer macht einen Fehler und es kommt zu einem Verkehrsunfall. Beide Autos stoßen zusammen, mehr passiert nicht. Aber in beiden Hirnen passiert sehr, sehr viel. Ja. Nämlich irgendwie eine Art von Blackout? Fragezeichen.
Ja, es ist eher so ein Angstgefühl, so ein Überraschungsangstgefühl, so eine Mischung, von dem wir wissen, dass es auch evolutionär sehr gut konserviert ist, sagen wir. Also das ist so ein Routinemodus, der wird dann abgespult. Also wenn ich mich vor etwas erschrecke, dann laufen da automatische Prozesse im Gehirn ab, die dafür sorgen, okay, was ist passiert? Wie muss ich mich jetzt verhalten? Soll ich in Deckung gehen? Soll ich gar nichts machen? Mich totstellen sozusagen? Soll ich anfangen, irgendwie da zu intervenieren? Und das ist aber sehr automatisch.
Das ist aber auf einer archaischen Ebene, aber das andere, wir beide wüssten jetzt Verkehrsunfall, in welcher Reihenfolge wir was machen müssten. Polizei rufen, das Ding fotografieren und. Dann passiert aber der Unfall und dann ist diese Ordnung, die uns jetzt klar ist, futsch.
Genau, weil dann werden plötzlich andere Dinge wichtig. Ja, wie geht es mir? Wie geht es meinem Auto? Wie geht es den anderen? Ist sonst was passiert? So, und plötzlich werden genau diese weichen Faktoren, die man vorher selten simuliert, weil man sagt, okay, ich muss da anrufen, die Versicherung informieren, so. Plötzlich werden ganz andere Dinge wichtig in diesem Moment und das ist halt für das, da sieht man auch, woran ein Gehirn wirklich interessiert ist. An den lebenden Dingen, an Emotionen, an Bildern, an dem, was im Moment passiert. Natürlich kann man sich vorher überlegen, trainieren, wie muss ich mich gut verhalten, aber die Wirklichkeit ist ein bisschen anstrengender.
Es gibt so ein paar archaische Gefühle in uns und die spielen sich logischerweise dann auch im Kopf ab. Trauer, Freude, Angst, vielleicht auch Scham, Überraschung, über die reden wir am Ende der Sendung.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
This is the worst trip I've ever been on.
Dieser Titel, dieser gerade gehörte Titel von den Beach Boys, was hat der in Ihnen ausgelöst emotional?
Oh, der klang doch super. Der klang nach Sommer, der klang nach Entspannung, Lässigkeit, Strand, irgendwie Kalifornien, ja. So. Ja.
Und dieses Gefühl entsteht immer, wenn Sie diesen Titel hören, auch wenn Sie ihn im Winter bei 10 Grad Außentemperatur im Minus hören?
Das ist interessant, dass das Gehirn sehr gut darin ist, solche Muster, solche Gefühle, solche Bilder im Kopf zu erzeugen. Und Musik ist da ein sehr direkter Zugang dazu, das zu tun. Also häufig hat man so, auch wenn man schlecht drauf ist, hat man vielleicht so die Lieblingsmusik, die man hört, oder im Auto hat man irgendwie, keine Ahnung, eine CD oder ein MP3-Stück irgendwie drinne, was man einspult, um damit einem besser geht, weil das kann sehr gut und reproduzierbar wieder ausgelöst werden. Ja?
Ist es eigentlich untersucht, ob Musik beispielsweise, wenn es einhergeht mit einer besonders schönen Erinnerung, ja, dass es dann auch besonders schöne Gefühle in einem auslöst?
In der Tat, das geht mit vielen Sinneseindrücken. Das geht mit Gerüchen genauso wie auch mit Tönen, dass man das so ein bisschen verbinden kann. Also ein Lied, was man in dem Urlaub gehört hat, der einem besonders viel Spaß gemacht hat. Oder das Lied, als man sich zum ersten Mal verliebt hat. Oder das Lied in einer anderen intensiven Situation. Dann kann man dieses Gefühl damit verbinden. Das macht das Gehirn auch. Warum? All das, was wir so verbinden können, können wir besonders gut behalten. Und das wird besonders intensiv.
Wir wollten auch noch reden über ein paar besonders archaische Gefühle, die möglicherweise in allen Kulturen entweder gleich sind oder ähnlich. Womit fangen wir an? Trauer beispielsweise.
Ja, also gerade, da sprechen wir von den Basisemotionen. Also es gibt einige Basisemotionen, die kulturell unabhängig ausgelöst und verarbeitet werden sozusagen. Also Trauer beispielsweise ist ein grundlegendes Gefühl, und die Reaktion der Menschen, diese körperliche Reaktion ist bei allen gleich. Ja.
Wut?
Wut auch. Also man ballt die Fäuste zusammen, man presst die Lippen aufeinander. Und interessanterweise, wütende Menschen sehen in allen Kulturen auch gleich aus. Also
auch
egal,
in Japan?
Genau, ob ich jetzt einen Japaner sehe oder einen, keine Ahnung, aus Buenos Aires oder einen Aborigine. Die Art, wie ich wütend bin, wie ich mich ausdrücke, aber auch wie worauf wir das projizieren sozusagen, ist gleich.
Ja. Ist Angst auch in allen Kulturen gleich?
Angst ist ein sehr starkes und interessanterweise auch sehr gleichmäßig verarbeitetes Gefühl im Gehirn. Was heißen will, der Angstschaltkreis im Gehirn sozusagen, der ist auch sehr gut bekannt. Ja. Und auch bei kulturunabhängig wird er sozusagen aktiviert.
Ja. Freuen sich alle Menschen auf dem Planeten Erde auch gleich?
Also ich brauche eigentlich nur in ein lachendes Gesicht zu schauen, und dann ist es eigentlich egal, wo der herkommt, wie der aussieht. Freude ist doch eigentlich das universellste Gefühl von allen. Ja, selbst wenn Tiere sich irgendwie freuen, merkt man das schon. Ja, und da sieht man, das ist ein sehr starkes verbindendes Gefühl und macht die Welt schön. Ja.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Eins gehört.